ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Eine halbe Badewanne voller Wasser. So viel Regen kommt am Abend und in der Nacht auf weite Teile Brandenburgs und Berlins hernieder pro Quadratmeter. Das sind je nach Region bis zu 70 Liter. Innerhalb weniger Stunden die Menge, die sonst in einem ganzen Monat fällt, berichtet rbb24-Reporter Bruno Dietl.
Starkregen, also viel Regen innerhalb kurzer Zeit, unterteilt der Deutsche Wetterdienst in drei unterschiedliche Warnstufen. Von markantem Wetter über Unwetter bis zu extremem Unwetter. Das ist beim Starkregen erreicht, wenn innerhalb von 6 Stunden mehr als 60 Liter Regen auf einen Quadratmeter fallen oder mehr als 40 Liter innerhalb einer Stunde. In der Region kann das ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Bei der Senatsverwaltung für Umwelt in Berlin beschäftigt sich Hydrologe Dr. Benjamin Kreuzfeld mit Starkregenereignissen.
Die Topografie hilft. Wir haben keine so bergige Region wie in anderen Bereichen Deutschlands. Wir haben auch nicht mit so hohen Fließgeschwindigkeiten, müssen wir nicht rechnen. Aber wir haben eine wachsende Stadt, sprich wir haben eine extrem hohe Versiegelung von 34% im Mittel im Stadtgebiet. Und da kommt dann doch recht viel Wasser zum Abfluss.
Der Senat verfolgt unterschiedliche Konzepte. Zum einen gibt es online eine Starkregen-Gefahrenkarte, auf der einsehbar ist, welche Gebiete in der Stadt bei extremem Regen besonders schnell unter Wasser stehen könnten. Außerdem hat der Senat 2018 die Regenwasseragentur gegründet, die den Umbau Berlins zur Schwammstadt begleiten soll. Regenwasser läuft nicht mehr direkt in die Kanalisation ab, sondern wird zurückgehalten und versickert dort. Auf begrünten Dächern oder Fassaden, in vergrößerten Baumscheiben oder Regentonnen im öffentlichen Raum. Entsiegelung und Schwammstadtmaßnahmen würden die Stadt nicht nur gegen Starkregen resilienter machen, sondern langfristig auch besser gegen Hitze schützen, so der Hydrologe und Klimaforscher Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Einmal würde die hoffentlich dann grünere Stadt dieses Wasser nutzen können, die Vegetation. Andererseits ist es so, dass Verdunstung sehr stark kühlt und dieses verdunstende Wasser würde zusätzlich die Stadt kühlen.
Brandenburg ist sehr viel weniger versiegelt. Aber auch hier braucht es laut Hydrologe Hattermann Maßnahmen gegen Starkregenereignisse.
Im Wald sprechen wir da eigentlich von dem Waldumbau. Also wir wollen weniger Monokulturen, weniger Nadelbäume, mehr Mischlaub. Mischbäume im Winter sind einfach weniger grün. Und dadurch haben wir zum Beispiel dann auch eine höhere Grundwasserneubildung, was uns wieder zugutekommt. Und bei der Landwirtschaft müssen wir eben sehen, dass wir diese großräumige Landwirtschaft wieder aufbrechen, zum Beispiel Windstoppe haben, also Hecken, diese ganzen Geschichten.
Das Frühjahr 2025 war in der Region Berlin-Brandenburg so trocken wie seit Beginn der Aufzeichnung vor 130 Jahren nicht. Die starken Niederschläge der letzten Woche haben zumindest die Oberböden wieder aufgefeuchtet. Im Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltfragen sind Berlin und Brandenburg größtenteils zurück im Normalbereich. 2 aufeinanderfolgende Extreme. Für den Hydrologen Fred Hattermann eine klare Folge des menschengemachten Klimawandels.
Diese wärmere Atmosphäre, die wir haben, die kann eben tatsächlich mehr Wasser aufnehmen und das macht sie sogar auch, aber sie hält sie eben auch. Und das heißt nicht, dass es zu Niederschlägen kommen muss. Und das war eben die Situation, die wir jetzt hatten im Frühjahr und auch im Frühsommer. Jetzt haben wir aber eine Wettersituation, wo diese Niederschläge auch frei werden. Und dann ist eben tatsächlich auch sehr viel Wasser in der Luft und dann kann es eben zu sehr, sehr starken Niederschlägen kommen.
Der Potsdamer Klimaforscher Fred Hattermann. Reporter Bruno Dietl weist noch darauf hin, dass heute 2 Konzerte in Berlin buchstäblich ins Wasser fallen. Die Opernsängerin Anna Netrebko sollte beim Open-Air-Festival am Gendarmenmarkt auftreten, Robbie Williams in der Waldbühne. Das Netrebko-Konzert wird morgen nachgeholt, Robbie Williams entertained am Mittwoch. Als die Richtige für Jüterbog hat sich Christiane Lindner-Klopsch vor der Bürgermeisterwahl plakatieren lassen. Jetzt ist die Parteilose richtig gewählt. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Stichwahl bekam sie 53,6%. Auf dem Bürgermeisterstuhl im Rathaus von Jüterbog hat sie bereits kommissarisch gesessen. rbb24-Reporter Alexander Goligowski verfolgte, wie sie jetzt wieder Platz nahm.
Dankeschön. Noch ein Glückwunsch von der Kollegin, dann nimmt sie Platz auf dem modernen Chefsessel im mittelalterlichen Bürgermeisterbüro, auch Fürstenzimmer genannt. Allerdings nur zögerlich. Christiane Lindner-Klopsch ist eine zurückhaltende und vorsichtige Frau. Rein formal ist sie erst die Bürgermeisterin, wenn der Wahlausschuss die Wahl bestätigt hat. Darauf weist sie hin. Nur auf Nachfrage drückt sie ihre Freude aus.
Ich freue mich, dass Jüterbog auch so entschieden hat, dass die Wählerinnen und Wähler gesagt haben, okay, Kompetenz, Erfahrung nehmen wir, echte Unabhängigkeit nehmen wir und das ist für uns wichtig. Und natürlich macht mich das stolz und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf die Aufgaben.
Echte Unabhängigkeit betont sie besonders. Im Wahlkampf wurde ihr Nähe zur AfD unterstellt, weil Arne Raue und die AfD Wahlempfehlungen für sie ausgesprochen haben. Den Wahlkampf habe sie ohne Parteien bestritten, betont sie. Jüterbock, nach Arne Raue ist eine gespaltene Stadt. Entweder man war für den umstrittenen Ex-Bürgermeister oder gegen ihn. Christiane Lindner-Klopsch sagt nichts Negatives über ihren alten Chef. Aber eine Sache will sie doch anders machen.
Kann zumindest helfen, dass wir uns zunächst auf Sachfragen konzentrieren. Also das ist immer sehr hilfreich, weil da bekommt man erfahrungsgemäß verschiedenste Lager dann auch relativ schnell wieder an einen Tisch. Und ich glaube, das ist das, was momentan auch der Start sein sollte.
Und Sachthemen gibt es genug. Ärztemangel, Jugendarbeit, Kita-Ausbau, Straßenausbau, Unternehmensförderung. Die Liste ist lang. Nach der Wahl geht es für Lindner-Klopsch zunächst in den Urlaub. Danach beginnt ihre Arbeit als erste Bürgermeisterin von Jüterbock.
Aus Jüterbock, RBB24, Reporter Alexander Goligowski. Nach Berlin, das war ein Wochenende der Gewalt im Wedding. Tumulte etwa am Virchow-Klinikum, die erst eine Hundertschaft der Polizei beendete. Ein schwer Verletzter wurde dort eingeliefert, der zuvor wiederum bei einer Massenauseinandersetzung in Gesundbrunnen niedergestochen worden war. Vorfälle dieser Art häufen sich. Immer wieder wird von Bandenkriminalität gesprochen. Die Anwohner sind besorgt. RBB24-Reporter Markus Streim berichtet aus Wenning-Gesundbrunn.
Polizeieinsätze im Umfeld der Badstraße sind hier Alltag. Doch die Vorfälle am Samstag waren außergewöhnlich, berichten die Anwohner. Massenschlägerei mit bis zu 60 Beteiligten vor einem Café, dazu Gewalttaten mit Schusswaffen und Messereinsatz. Über den Abend verteilt an verschiedenen Orten zwischen 20 und 23 Uhr. Yassi lebt und arbeitet hier im Kiez. Er beobachtet zunehmend Familienstreitigkeiten.
In so einem Café ist halt die ganze Familie drin, ne? Die haben alle fast den gleichen Nachnamen und dann passieren so eine Sachen. Mittlerweile ist Polizei ganz normal geworden hier im Wedding. Also ich wohne hier seit 30 Jahren und glaube, die letzten 3 Jahre waren die schlimmsten. Messer, Waffen. Ich habe 3 Läden hier. Prinzenallee haben sie geschossen. Humboldt-Hain haben sie auch jemanden wahrscheinlich mit Messer angegriffen. Brunnenstraße auch. Alles am Samstagabend. Das ist krass.
In Zeitungen wird über Bandenkriminalität und Revierkämpfe mit Tschetschenen spekuliert. Staatsanwaltschaft und Mordkommission ermitteln jetzt wegen Totschlag. Vor dem Virchow-Klinikum, in dem ein 30-Jähriger am Samstag verstarb, gab es erneut Tumulte, die Polizei nur mit einer Hundertschaft auflösen konnte. Vorfälle, die sich mittlerweile häufen, bedauern diese Männer, Johannes und Stevo.
Der Bezirk hier ist einfach generell ziemlich überlastet, was Kriminalität angeht. Und dadurch kommen die einfach nicht hinterher, weil an jedem Punkt passiert irgendwas. Es ist einfach zu wenig Kontrolle hier.
Ich wohne hier 57 Jahre. Bezirk ist wirklich schlimm geworden.
Dass die Polizei die Lage nicht mehr im Griff hat, dementiert Polizeisprecher Florian Naht. Gerade am Gesundbrunnen sei man im Dauereinsatz.
Wir machen dort regelmäßig Schwerpunkteinsätze, insbesondere Schwerpunktkontrollen. Wir kontrollieren dort die Lokale, wir sind dort auch präsent, insbesondere rund um die Badstraße im Bellermann-Kiez. Also wir sind dort Tag und Nacht im Einsatz.
Und dennoch, immer wieder gibt es Auseinandersetzungen, bei denen Schusswaffen oder Messer eingesetzt werden. Doch welcher normale Mensch trägt so etwas bei sich, fragen sich diese Anwohner.
Ich habe noch nie Messer getragen bei mir, noch nie.
Nein. Nie gehabt.
Früher war das so, wenn jemand ein Problem miteinander hatte, dann hat man das geregelt. Ich war zum Beispiel beim Boxen. Heutzutage musst du immer aufpassen. Da musst du erstmal einen Schritt zurückgehen und den Typ erstmal gucken. Hat der ein Messer, hat der eine Wumme bei?
Für die Gewerkschaft der Polizei müssten jetzt neue Messerverbote her. Solche, die auch im öffentlichen Raum gelten.
Über die Gewalt in Berlin-Wedding informierte RBB24-Reporter Markus Streim. Jetzt geht es um 800 Meter Tunnel. Die U-Bahn-Linie 3 in Zehlendorf soll verlängert werden, um eben 800 Meter über den bisherigen Endbahnhof Krummelanke hinaus zum Mexikoplatz. Da könnte man dann in die S-Bahn direkt umsteigen. 2030 soll der Tunnel eigentlich fertig sein, aber wie üblich bei solchen Bauprojekten regt sich Widerstand. Jetzt gab es einen ersten Erörterungstermin, den Landespolitikreporter Thorsten Gabriel verfolgt hat.
Ins Audimax der Freien Universität in Dahlem hat die Senatsverwaltung für Mobilität und Verkehr geladen. Der Erörterungstermin zur geplanten U3-Verlängerung ist eine streng formale Angelegenheit im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens. Auch Thomas Herr von der Bürgerinitiative Rettet den Mexikoplatz ist erschienen. Die lehnt den U-Bahn-Ausbau in Zehlendorf rigoros ab.
Weil die U-Bahn sicherlich an dieser konkreten Stelle das ungeeignetste Verkehrsmittel ist. Wir sind in einer Gegend, die perfekt erschlossen ist für eine Stadtrandlage. Und diese U-Bahn wird sich nach allen Kriterien der Wirtschaftlichkeit niemals rechnen.
Schon seit Monaten wehrt sich die Initiative mit einem eigens in Auftrag gegebenen Gutachten gegen die Pläne des Senats, die U3 zu verlängern. Bei der Nutzen-Kosten-Untersuchung für das Projekt seien bestimmte Teile des Bauvorhabens nicht berücksichtigt und Kosten zu niedrig angesetzt worden, lautet einer der Kritikpunkte. Die Gesamtkosten würden sich deshalb nicht auf die von BVG und Senat bezifferten rund 100 Millionen, sondern auf das Dreifache belaufen. Dass das Projekt weitgehend vom Bund bezahlt werden könnte, daran zweifelt das Gutachten ebenfalls. Für Antje Limper-Huber, die auch Anwohnerin ist und in der Initiative gegen den U-Bahn-Ausbau kämpft, spielt auch eine Rolle, dass die bestehenden Häuser bei dem Bauprojekt in Mitleidenschaft gezogen werden könnten.
Die Häuser, die dort stehen, das ist ein sehr enger Bereich. Die werden wahrscheinlich mit großen Rissen versehen werden, weil Sie müssen sich vorstellen, wir haben eine Baugrube von 30 Meter Tiefe und die Häuser sind nur auf Sand gebaut. Und das belastet eigentlich die Argentinische Allee, die Lindenthaler Allee.
Ihre Einwände und zahlreiche andere Stellungnahmen werden nun ausführlich erörtert.
Thorsten Gabriel berichtet über die geplante Verlängerung der U-Bahn-Linie 3 in Berlin-Zehlendorf zum Mexikoplatz. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.